Heute zu Gast der Gründer von einem der größten deutschen YouTube-Kanäle, der mittlerweile eine diversifizierte Medienfirma ist, die kurz gesagt heißt, und er heißt Philipp Detmar.
Das Ding ist, wenn dein Hauptchannel YouTube ist, dann spielst du ein bisschen auf einem anderen Spielfeld. Weil was ich auf jeden Fall bei den Views immer sehe, oder als YouTuber, wir bekommen halt 80-90% unseres Inputs, unserer Views direkt von YouTube. Also bei einem durchschnittlichen Video ist die externen Views, keine Ahnung, unter 2% oder so.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Wir beobachten kurz gesagt schon seit vielen Jahren und kennen den Philipp Detmar auch schon seit vielen Jahren, sind Fans von dem, was da passiert. Einfach super erfreulich zu sehen, wie man eine unabhängige Medienfirma bauen kann. In dem Falle rund um einen YouTube-Kanal, aber mit 5-6 verschiedenen Erlösströmen, sehr modern, darunter auch Patreon. Der Philipp Detmar ist einer der größten Zahlungsempfänger von Patreon weltweit. Auf was Patreon genau ist und wie das funktioniert, wie viel Geld man da bekommt, das alles besprechen wir im Podcast. Genauso, wie er es geschafft hat, diesen riesigen YouTube-Kanal mit internationaler Reichweite aufzubauen, mit wem er kollaboriert hat, was noch so alles an Erlösen möglich ist, um halt seine Leidenschaft am Ende zu finanzieren. Er hat 35 Mitarbeiter und auch ganz sympathisch, er sagt irgendwie, über die Hälfte der Werbemöglichkeiten, die er hätte, lehnt er ab, weil es einfach nicht passt und weil er da keine Lust zu hat. Ganz spannend zu hören, einfach eine tolle Geschichte aus München, wie Medien, wie Digitalbusiness heutzutage im besten Fall funktionieren kann. Und in dem Sinne direkt rein in den Podcast mit Philipp Detmar von Kurzgesagt. Was? Moin Philipp.
Moin Philipp.
Du machst Kurzgesagt und Kurzgesagt ist im Wesentlichen ein YouTube-Kanal, habe ich bis vor kurzem gedacht. Und dann hast du mir erzählt, mittlerweile gibt es noch ganz viel anderes. Aber eigentlich habt ihr mal angefangen als YouTube-Kanal für alle, die noch nie was von euch gehört haben. Erzähl mal so ein bisschen, was macht ihr?
Okay, boah, ja, also Kurzgesagt sind viele verschiedene Sachen und ich tue mir auch immer schwer, das ein bisschen selbst zu definieren. Aber im Kern ist Kurzgesagt ein Animations-YouTube-Kanal, der wissenschaftliche oder spannende Themen interessant erklärt. Und ja, wir sind auch ein Animationsstudio, wir sind eine Designagentur. Wir machen viele verschiedene Sachen. Und ja, aber im Kern kann man sagen, im Kern sind wir ein YouTube-Kanal und das ist unser Hauptding und das ist das, warum wir das Ganze machen. Also alles andere besteht unter anderem, um diesen Kanal zu laufen zu lassen.
Und deine Firma hat 35 Mitarbeiter in München?
Ja, genau, 35 Mitarbeiter in München aktuell, ja.
Und wie ist sozusagen der Gründungsmythos? Du hast immer mal angefangen 2013, glaube ich, einfach Videos zu machen, weil du Bock hattest. Und wie ging es dann weiter?
Oh Gott, ja, denn da muss ich einen Schritt zurückgehen, weil der Gründungsmythos ist eigentlich so, ich habe Informationsdesign studiert und währenddessen, das war so 2010, 2011 rum, ist am amerikanischen YouTube, oder im englischsprachigen, aber vor allem waren das Amerikaner, so die Wissensszene ganz groß geworden. Und ich habe die einfach so als Fan geschaut und verfolgt und war einfach wahnsinnig fasziniert davon, dass einfach irgendwelche Leute, die halt gar kein Recht dazu hatten, angefangen haben, Wissenschaft zu erklären. Und ich fand das ganz toll und super interessant. Und habe halt währenddessen mein Informationsdesign-Studium gemacht mit dem Fokus auf Infografiken. Mhm. Und als das so zu Ende ging, habe ich so gemerkt, oh shit, ich weiß ja gar nicht, was ich machen will anschließend. Ich wusste nur, ich will halt irgendwie, keine Ahnung, nicht unbedingt einen normalen Beruf. Ich wollte nicht in eine Agentur gehen. Und habe einfach gedacht, ja, das versuche ich mal. Und dann war das, habe ich mit einem Freund zusammen damals ein Video als Bachelorarbeit gemacht. Und das war also ein fürchterlicher Albtraum, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, cool, nach dem Studium versuche ich das noch eine Weile. Und habe dann, ja, also wieder mit einem anderen Freund zusammen dann einfach den ganzen Sommer 2013 zwei Videos gemacht und die relativ ohne Erwartungen einfach mal hochgeladen. Und das sollte es dann eigentlich auch sein mit diesem Experiment. Aber das zweite ist dann halt, ist viral gegangen und hatte 1 Million Views innerhalb von 1-2 Tagen. Und
worum ging's da?
Das war Fracking.
Okay. Also Fracking.
Das war ganz wild. Genau, die Erdgasfördermethode. Damals habe ich die Videos noch auf dem Kanal auf Deutsch und auf Englisch parallel hochgeladen und dachte eigentlich, dass das in Deutschland bestimmt Leute interessieren wird. Aber es hat niemanden interessiert auf Deutsch. Und habe das englische Video dann auch fast so als Afterthought noch hochgeladen. Also ich habe gar nicht, also auch zur schlechtmöglichsten Zeit, also Freitagabend, das ist wirklich die furchtbarste Zeit, um ein YouTube-Video hochzuladen. Okay. Ja, genau, und dann ist das so explodiert und dann haben sich sehr viele Leute bei mir gemeldet und dann dachte ich, okay, ich glaube, das versuche ich mal.
Mittlerweile ist es dein Leben geworden. Also ist ja ein geiler, ist ein geiler Gründungsmythos. Also du hast auch bis heute keine Investoren, sondern es ist deine Firma zu 100%?
Absolut, ja, keine Investoren, kurz gesagt, ist kein Startup, also wir haben dadurch auch keinen Wachstumsdruck oder sonst irgendwelche, so einen Druck von außen, also wir haben schon viel Druck, aber den machen wir uns selber innen, ja, voll, aber genau so, ja.
Und heutzutage gucken dich jetzt denn überhaupt Deutsche oder gucken dich zum großen Teil Menschen aus USA oder aus woher kommen deine Zuschauer?
Ganz gemischt tatsächlich, also auch inzwischen haben wir den deutschen Kanal wiederbelebt, das hatten wir zwischen Werten, das mit Deutsch aufgehört für ein paar Jahre, jetzt durch die Partnerschaft mit Funk existiert er wieder und ist auch also eine Freude, den zu betreiben. Aber ja, der Hauptkanal ist quasi auf Englisch und der ist, Gott, ja, so ungefähr Hälfte der Zuschauer kommt aus den USA und dann sind so die größten anderen Länder, ja, so UK, Kanada, Deutschland tatsächlich, also schauen sehr viele Zuschauer aus Deutschland die Videos auf Englisch. Indien wird gerade richtig groß, also ganz, ja.
Wie, also ihr habt in dem gesamten Kanal, oder sehe ich jetzt nur den Deutschen, bei YouTube 12 Millionen Abonnenten, das ist der Deutsche, ne?
Das ist der Englische, um Gottes Willen. Also wenn wir dann, der deutsche Kanal geht jetzt auf die, wird dieses Jahr wahrscheinlich die 1 Million Abonnenten knacken.
Okay, und wenn ihr jetzt so ein Video auf Englisch hochladet, dann hat das sozusagen im Schnitt so, ja, weiß ich nicht, ich gucke jetzt mal so durch hier, 4-5 Millionen Aufrufe?
Ja, also so normal ist so die 3 Millionen immer innerhalb der ersten paar Tage und dann kommt es wirklich aufs Thema an. Also manche Themen schießen dann innerhalb von ein paar Monaten auf 10 Millionen hoch und manche, die weniger geguckteren, die setteln so bei so um die 5 Millionen Views, ja.
Und das Erfolgreichste, der ist gar nicht so lange her, 25 Millionen Aufrufe, das war ja das Video über das Coronavirus, was ihr vor kurzem gemacht habt.
Ja, genau, das haben wir, wir wollten eigentlich kein Video zur Corona-Krise machen, weil, das hätte ich vielleicht mal dazu sagen sollen schon, also unsere Videos sind halt wahnsinnig aufwendig, das sind halt sehr aufwendige Animationsfilme und die wir dann auch sehr aufwendig recherchieren, sehr aufwendig Fakt-checken.
Immer so 10 Minuten lang ungefähr, so um die 10 Minuten?
Ja, genau. Und wir wollten eigentlich kein Video machen, weil, also im Schnitt brauchen wir so, weiß nicht, in der Regel so 1000, 1200 Stunden für ein Video.
Wow.
Dann dachten wir, ja, ist ziemlich eskaliert über die Jahre. Aber war nicht immer so viel. Ist jetzt das ist der
Wie viele Leute arbeiten denn da? Also das sind dann Mannstunden von 10 Leuten?
Das sind Mannstunden, ja. Ja, sowas. Also so in der Regel, also meistens schreibe ich das Skript mit einem Wissenschaftler zusammen. Oder auch mal alleine, dann habe ich ja noch quasi Redakteure im Hintergrund und Fact-Checker, die dann die Quellen machen und gucken, versuchen quasi herauszufinden, ob ich irgendwas Falsches gesagt habe. Und wir erstellen dann eine Quellenliste, dann sind das so in der Regel 3-4 Illustratoren, die die Grafiken machen, 3-4 Animatoren, die dann die Grafiken in Leben einhauchen und die bewegen. Ein Komponist in der Regel, also haben wir auch 2, aber einer von denen macht normalerweise den Song dazu, also quasi alles original. Dann natürlich Steve, der die Videos spricht. Und natürlich, ja, in der Regel sind auch noch ein oder zwei Producer im Hintergrund, die das Ganze noch ein bisschen organisieren und uns Kreativen versuchen zu helfen, dass wir das zusammenkriegen, ja. Aber ja, das ist ungefähr die Stundenanzahl und deswegen, ja, das war dann mit dem Corona-Video ganz schön bitter, weil wir haben das super spontan entschieden. Ich weiß nicht, an einem Montagmorgen. Und dann haben wir eigentlich alle anderen Projekte fallen lassen und ich glaube fast 2 Wochen nicht mehr geschlafen wirklich und dieses Video rausgeprügelt. Und das war dann natürlich, also super überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass es so groß wird, aber es war natürlich dann schon auch sehr befriedigend zu sehen, dass es so explodiert ist und auch, dass das Feedback so gut war. Ja.
So, jetzt, ich meine, jeder, der jetzt hier zuhört, erwartet von mir die Frage und ich kann es natürlich auch nicht lassen zu fragen. Jetzt hast du da erzählt, was so ein Video kostet in der Produktion und wie hart ihr daran arbeitet. Wie holt man dieses Geld wieder rein? Wie finanzierst du das? Weil man kann sich ja sowas eigentlich bislang nur vorstellen, dass irgendwelche öffentlich-rechtlichen Anstalten sowas machen würden. Aber nein, oder halt Content-Marketing für eine Brand, das vielleicht irgendwie nämlich die großen Firmen, die anderweitig Geld verdienen, sich sowas leisten. Aber nein, ihr seid ja am Ende eine Medienfirma, muss man wirklich sagen. Eine Medienfirma mit angeschlossenem Designstudio. Wie kann man das wieder reinholen?
Jawohl, das also durch viele unterschiedliche Dinge. Wir haben auch, das hat sich über die Jahre auch echt stark gewandelt. Also die ersten beiden Jahre gar nicht. Die ersten beiden Jahre hat das einfach nur Verlust gemacht. Und das war wirklich so Leidenschaft, das irgendwie am Leben zu erhalten. Und jetzt inzwischen, jetzt nach, oh Gott, ich glaube, wir haben dieses Jahr 8-Jähriges, ich bin nicht ganz sicher. Okay, also nach 7,5 Jahren, wir haben uns relativ breit aufgestellt. Also die Idee ist quasi, dass wir viele verschiedene Einnahmequellen haben und dass, wenn mal ein oder zwei wegbrechen, dass das, keine Ahnung, nichts Schlimmes passiert. Mhm. Die erste Einnahme natürlich sind die YouTube-Werbeeinnahmen. Die sind aber sehr unstet und sehr unzuverlässig, deswegen verlassen wir uns auf die nie. Also das ist wirklich mehr sowas, das nice to have, aber das kalkulieren wir nicht so richtig mit.
Und da habe ich immer gelernt, die Formel ist irgendwie 1 Million Views, 1000 Euro, was ja dann jetzt bei euch auch nett ist, aber nicht jetzt 35 Leute satt macht.
Ja, also wir sind in Google Preferred, glaube ich, heißt das. Also wir kriegen ein bisschen mehr, aber so prinzipiell ist dein Gefühl, also das ist so Pi mal Daumen schon richtig. Genau, das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Also die nächste wichtige Einnahmequelle ist bei uns Patreon. Ich weiß nicht, ob es alle kennen in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es hier so bekannt ist. Das ist so eine Crowdfunding-Plattform, nur monatlich. Mhm. Also da kannst du quasi einem Internet-Creator, den du gut findest, quasi so jeden Monat einen Kaffee ausgeben. Und da haben wir ungefähr 15.000 Leute, also 15.000 so Kernfans, die uns da monatlich unterstützen.
Also das heißt, sie schließen eine Art Abo ab, muss man beschreiben. Also ich glaube, die deutschen Pendants dazu, die es gibt, heißen Steady. Steady ist, glaube ich, das bekannteste zumindest, von dem ich weiß. Man schließt ein Abo ab und ist dann, wie immer das Abo laufen lässt, mit dem Betrag Unterstützer des Creators. Das ist so ein ganz neues Modell und Patreon ist, glaube ich, auch relativ gut gefundetes Startup selber und die suchen genauso Leute wie euch. Und okay, also und wenn man jetzt 14.000 Nutzer hat, das heißt, die zahlen dir monatlich einen Kaffee, sagst du jetzt so, das hört sich dann an nach 5 Euro?
Schwankt. Also wir haben relativ viele, ja, sowas ungefähr, ein bisschen weniger, 3, 4.
Im Schnitt. Es gibt auch welche, die machen 10 und es gibt welche, die machen 1.
Genau. Und man kriegt, also das ist so ein Ding, es schließt so ein bisschen Abo ab für nichts im Grunde. Also es ist ein bisschen, ja, ist halt Crowdfunding. Also man kriegt in der Regel einmal eine Sache, je nachdem, wie viel man gibt, und dann ist man halt unser Supporter.
Aber man ist ja nicht für nichts, sondern es ist ja in der idealen Vorstellung der ganzen Finanziers von diesen Plattformen und der Plattformbetreiber ist es ja ein bisschen auch die Zukunft vielleicht von Medien oder von Inhalten, dass halt Leute sagen, ich finde das geil, dass das gibt, ich supporte das, und erwarte da jetzt auch einfach nur, dass es da ist und dass es gemacht wird und dass es mir jeden Monat angeboten wird in irgendeiner Form, worauf immer die Leute Bock haben. Mir wird es schon gefallen. Das ist ja ein Spirit, das kann ja wirklich ein Stück weit die Zukunft von Medien vielleicht sein. Also nicht jetzt 100%, aber ein Stück weit kann es ja so sein. Dass man sagt, okay, bei dir ist es ja auch nicht wenig. Wenn man überlegt, jetzt 5 mal 14.000, bist du auch jetzt bei, weiß ich nicht, 70.000 Euro im Monat, ist fast schon 1 Million im Jahr, ist ja schon mal so nicht schlecht für Medieninhalte.
Ja, das, ich wollte es auch gar nicht ab. Es ist nicht ganz so viel, es ist ein bisschen weniger, aber prinzipiell wieder so Region stimmt. Das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Nee, das ist absolut großartig und diese Art von Funding ist halt heutzutage inzwischen auf YouTube und auch auf anderen Plattformen absolut essentiell. Also es gibt so viele Künstler und Creator, die durch Patreon wirklich finanziert werden, durch dieses monatliche Crowdfunding. Und auch als ich habe damals angefangen, dass als die Plattform ging 2014 live und ich habe mich sofort angemeldet und ich glaube im ersten Monat waren es 300 Euro, die da rauskamen. Und damals war das so eine Erleichterung, das war so eine Hilfe, weil es dann auch wirklich so ums Überleben ging. Mhm. Und auch immer noch, also bis heute, wir sagen auch immer wieder in den Videos, wenn wir es mal promoten, hey, das ist eine unserer wichtigsten Einnahmequellen, weil das uns eine Sicherheit gibt, die ist auch übrigens, also durch Corona, es hat sich Patreon quasi nicht verändert, faszinierenderweise, auch bei keinem Creator, den ich kenne. Also das ist so ein Sicherheitsnetz, das gibt's gar nicht. Also ich bin auch, wahnsinnig wichtig.
Bist du eigentlich bei Patreon auch einer der Größten, also bei YouTube in Deutschland zumindest? Also weißt du, dass du 14.000 Nutzer und der entsprechende Umsatz oder jetzt was in deinem Fall dieser Umsatz, ist das für deren Verhältnisse, wie groß ist das?
Also ich weiß, Umsatz weiß ich nicht. Ich weiß nur, wir sind von den Nutzerzahlen, glaube ich, sind wir Top 10.
Bei Patreon?
Weltweit, ja.
Wow, okay.
Aber ich weiß jetzt nicht genau, wo wir da stehen. Auch wie gesagt, also wir sind schon da auf jeden Fall, also ich glaube auf jeden Fall der größte Creator aus Deutschland, aber einer der größeren auf der Plattform, ja.
Sag mal, was gibt's noch für deutsche Creator, die man kennen könnte bei Patreon? Weißt du das zufällig? So ein paar, die da auch unterwegs sind?
Boah, da muss ich zugeben, da kenne ich tatsächlich keinen, der Patreon in der Art nutzt. Also um sich so drauf zu verlassen, dass es wirklich relevanten Teil der Kosten trägt. Ich bin auch mehr in der englischen Szene zu Hause, muss ich zugeben.
Und was, einfach, sag mal da nochmal eine, wenn sie angucken kann, sodass man ein Gefühl dafür bekommt, was noch so
ist. Ja, CGP Grey zum Beispiel. Ein großer Creator, oder?
Auch ein YouTube-Kanal.
Oh Gott. Ja, auch ein YouTube-Kanal. Oder ich glaube, Wait But Why zum Beispiel hat einen sehr erfolgreichen Podcast. Den hattest du ja auch schon ein paar Mal da.
Ja, Tim Urban.
Also Tim Urban. Ja. Ja, einige Leute, also sehr viele YouTuber und Creator haben inzwischen Patreons und das ist ja Wahnsinn, dass man, das hat auch, muss ich auch sagen, wahnsinnig tolles Gefühl, dass man Zeug macht, das Leute so sehr mögen, dass sie einen so direkt unterstützen. Mhm. Das finde ich so sinnmäßig auch ganz gut. Da weiß man, dass man sein Leben nicht ganz verschwendet, finde ich manchmal. Also das ist so, fühlt sich einfach cool an.
Ja, gutes Argument. Okay, und sag mal, was ist der nächste Kanal? Also du sagst Werbung, dann Patreon, was kommt dann?
Dann kommen klassische so Sponsorships und Grants. Das ist ja, das kennt man ja ganz normal inzwischen. Ich weiß nicht, auf YouTube, ich glaube, jeder, der regelmäßig YouTube guckt oder zumindest das Englische kennt, dass das Video war sponsored bei Skillshare oder was der Podcast auch machen. Also diese klassischen Sponsorengeschichten machen wir auch. Nicht zu viele im Jahr, also wir gucken, dass wir da so knapp, weiß nicht, wir limitieren uns so ungefähr auf die, weiß nicht, auf die Hälfte unserer Videos, wo wir das machen.
Heißt, wie viele Videos macht ihr im Jahr?
Boah, so 22 bis 24.
Also 2 Monate, okay.
Genau, ja, so ungefähr, das ist die Frequenz. Das ist natürlich eine super Einnahmequelle, weil das im Vergleich einfach ja sehr easy ist sozusagen. Das nächste ist dann, was wir haben, sind so größere Unterstützer, also zum Beispiel Grants. Da ist ein langjähriger Partner, die Bill und Melinda Gates Foundation von uns zum Beispiel. Also die sind auch super früh 2014 auf mich zugekommen und haben angeboten, hey, können wir euch nicht ein bisschen finanzieren und ihr macht einfach so Videos über Global Health.
Also da kam eine Mail bei dir in der Inbox an, irgendwie, oder von der Bill und Melinda Gates Foundation, jetzt nicht von Bill Gates persönlich, aber von irgendwem da.
Nee.
Und da hat dann geschrieben, hey, wir finden cool, was ihr macht. Wollt ihr mit uns zusammenarbeiten ungefähr?
Ja, genau. Also das war damals, nachdem da hatten wir gerade ein Video über Ebola gemacht. Und das ist übrigens prinzipiell immer eine Sache, die wir immer, also immer noch erleben von Anfang an. Wir machen ein Video über ein Thema und dann melden sich entsprechende Leute. Also wir machen irgendein Thema zu Gesundheit oder so und dann kommen zum Beispiel solche Organisationen oder NGOs auf uns zu oder Pharmafirmen und fragen, hey, können wir was mit euch machen? Oder wir machen was zum Thema Technik, dann melden sich Startups bei uns. Also es ist immer ganz witzig, also die Themen, die wir machen, locken dann oft entsprechende Sponsoren oder Partner an. Genau, aber das ist so ein Ding. Das andere in der Richtung ist zum Beispiel noch Funk. Das ist eine ganz tolle Partnerschaft. Die sind damals, als Funk ja in Deutschland gestartet hat, zu uns gekommen, haben halt gemeint, hey, wollen wir nicht den deutschen Kanal wieder aufleben lassen und auch ab und zu Originals auf Deutsch produzieren.
Funk, muss man sagen, ist dann die Jugendproduktionssparte von ARD und ZDF, kann man das so sagen?
Ja, ich würde sagen, die Internetproduktionssparte. Aber ja, schon, das kann man durchaus, ist fair, das sozusagen. Also quasi müssen halt, deren Zielgruppe sind halt Leute unter 30, glaube ich.
Aber öffentlich-rechtlich, okay. Mhm.
Öffentlich-rechtlich, genau. Deswegen ist der deutsche Kanal bei uns auch überhaupt nicht monetarisiert. Da läuft keine Werbung, der wird quasi von Funk finanziert. Ist ja auch eine super Partnerschaft. Ohne die würden wir den deutschen Kanal auch nicht betreiben. Genau, das ist so ein Ding. Ich will es nicht so zu listig werden, weil es kommen noch zwei, drei Sachen.
Ja, weiter. Das ist doch die Zukunft der Medien, die du da gerade erzählst. Das muss man doch jetzt wissen. Genauso
okay,
geht's
ja. Gut. Ja, gut. Also dann, ja, also, ja, okay. Also solche Art von Partnerschaften. Oh Gott, jetzt habe ich mich selbst rausgebracht. Ja, okay, dann natürlich die nächste Stufe ist natürlich dann, weil ich auch schon gesagt habe am Anfang, wir sind ein Animationsstudio und eine klassische Designagentur. Wir machen halt auch ganz, ganz banal sozusagen Kundenarbeit. Also alle möglichen Firmen kommen zu uns und brauchen zum Beispiel halt, naja, wollen halt gute Erklärfilme haben für ihre Produkte oder für ihre Anliegen. Wir arbeiten da echt auch viel mit vielen NGOs zusammen. Aber halt auch, ja, keine Ahnung, also Pharmafirmen zum Beispiel machen wir viel mit Startups, viel mit Technikzeug. Halt Sachen, die halt irgendwie Leute, die komplizierte Anliegen haben und die super ansprechend und klar erklärt haben wollen, kommen zu uns. Und davon gibt es natürlich mehr als genug in der Welt. Also das ist natürlich sozusagen diese Agenturarbeit, ist dann quasi einer unserer Standbeine so. Mhm. Der letzte, den ich jetzt mal so konkret erwähnen würde, ist bei uns und inzwischen auch der größte, das ist Merchandise geworden.
Das ist echt krass. Merchandise?
Ja, also, okay. Ja.
Wo kann man das kaufen?
Das kann man auf unserem Shop kaufen, bei kurzgesagt.org, aber also wir verlinken das, wir machen jetzt eigentlich nicht groß Werbung außerhalb der YouTube-Videos.
Aber ab und zu macht ihr in euren YouTube-Videos Werbung für euren Shop und dann...
Okay. Ja, das war jetzt gerade erst wieder beim letzten Video, das wir gemacht haben, ist halt das Video zu Ende und dann sagen wir halt, also wir sind da quasi Freunde von klaren und offenen und transparenten Messages, so wir sagen halt einfach so, hey, dieses Video ist quasi von euch gesponsert, so hey, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, dass ihr uns guckt, einer unserer größten Einnahmequellen ist halt Merchandise und wir machen da halt nur Zeug, das wir selber geil finden. Und wenn mir das interessiert, so hey, hier, wir haben jetzt neue Infografik-Poster gemacht oder was haben wir jetzt gerade, oder gerade neue T-Shirts, einfach schöne Papierprodukte. Das Schöne
also daran, ich bin jetzt hier gerade, ihr nutzt, wie ich sehe, Shopify, ne?
Ja, mit Shopify, ja.
Die werden sich freuen, ist ja auch perfekt für die Shopify, sozusagen Story für das genau, was die sein wollen, glaube ich.
Ja, kann auch nur Positives sagen bis jetzt. Nur Shopify.
Und das ist ja irgendwie, genau, also es gibt von der Mütze über das Tage, also das sozusagen das Notizenbuch mit irgendwie Plakate, Poster, Tassen, Stofftiere, das ist ja der Wahnsinn, was ihr da alles so macht.
Ich glaube, wir haben jetzt, ja, ich weiß nicht, wie viele Produkte wir jetzt genau haben, es sollten inzwischen irgendwie über 40 auf jeden Fall. Und es kommen auch irgendwie fast monatlich kommt auch fast dazu.
Und ist das,
also es wächst auch noch.
Und wer baut euch das Ganze? Also das habt ihr irgendwie jemanden, der die ganzen Sachen produziert oder und Lager und so, habt ihr alles outgesourced?
Also was wir outgesourced haben, ist quasi der Logistik-Part. Also da haben wir einen Partner in den USA und einen Partner in Holland. Also inzwischen verschiffen wir also von Europa und aus den USA. Und das Zeug herstellen machen wir selber. Und da sind wir quasi auch. Also wir haben ja so diesen, wir haben ja diesen hohen Qualitätsanspruch an unsere Arbeit, also bei den Videos auf jeden Fall oder na, prinzipiell bei allem, was wir machen. Und das Schöne ist irgendwie so ein bisschen, also die meisten Leute, bei kurz gesagt, haben, also wir haben eh sehr viele Quereinsteiger, aber sehr viele haben so einen halt den Grafikdesign oder einen Design-Hintergrund. Und es ist halt einfach, wir machen, also kann man es natürlich nicht sehen im Podcast, weil wir haben sehr viele Papierprodukte zum Beispiel, sehr viele Infografikposter und Notebooks und lauter
Postkarten.
So. Genau, und das ist einfach für uns tatsächlich so legitim, wunderschön, echte physische Sachen zu machen, die was damit zu tun haben, was wir alle mal studiert haben. Da fließt einfach viel Leidenschaft rein von uns.
Wie viele Produkte verkauft ihr im Monat, so Größenordnung?
Boah, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich legitim nicht. Das müsste ich jetzt jemanden fragen bei meinem Team. Also auch schon einige.
Aber das heißt, ihr habt schon auch, jetzt wenn du sagst, das ist der größte Kanal, dann hatten wir gerade schon so ein bisschen, hatte ich ja schon so spekuliert, so 70.000 Euro Umsatz macht ihr mit Patreon. Sachen lassen wir mal sagen, dann machst du.
Das war auch, also du hast ein bisschen zu hoch geschätzt bei Patreon, aber es ist schon mehr als das, ja, schon.
Okay. Aber das heißt dann, am Ende reden wir dann jetzt schon auch von einer Medienfirma mit mehreren Millionen Euro Umsatz im Jahr.
Ja, das ist fair zu sagen, ja.
Und das ist halt auch einfach geil, weil es dir gehört und du kannst da innerlich machen, was du möchtest und bist unabhängig und super gut diversifiziert. Ist doch super. Also ich glaube, das ist doch, genauso muss man es da machen. Gibt es denn viele Werbeanfragen, die du ablehnst, wo du sagst, irgendwie, da könntest du eigentlich Geld verdienen, aber willst du das nicht annehmen?
Ja, schon. Kommen auf jeden Fall mehr, also wir sagen auf jeden Fall mehr Anfragen ab, als wir zusagen. Und auch natürlich gibt es dann immer wieder mal Angebote oder Anfragen, wo Leute halt die Reichweite von dem Kanal nutzen wollen für Sachen, wo wir uns nicht wohlfühlen.
Zum Beispiel?
Naja, als die Kryptozeit richtig groß war, also da war es richtig krass. Das war, glaube ich, der Höhepunkt an Anfragen, die wir abgesagt haben. Da kamen wirklich alle paar Tage irgendein, also auch absurd hohe Angebote. Also riesige Summen wurden uns da geboten, wenn wir ein Video machen über bestimmte Währungen oder Bitcoin erklären und warum das alles so toll ist und so.
Also das heißt Angebote bis hin in den mittleren sechsstelligen Bereich und so?
Ja, mittlerer sechsstelliger Bereich, genau. Und das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass Krypto nicht gut ist, weil ich muss zugeben, da bin ich einfach kein Experte drin. Aber das war genau so ein Ding, wo ich mir dachte, boah, da fühle ich mich einfach nicht wohl. Also ich fühle mich nicht wohl, Leuten Sachen zu empfehlen oder so zu suggerieren, dass sie da investieren sollten oder solche Sachen zu machen. Das ist eine große Sache und natürlich auch immer wieder. Also wir arbeiten auch viel mit Firmen zusammen und wir machen da auch oft Kooperationen. Also es ist nicht so, als ob wir dem prinzipiell abgeneigt sind, überhaupt nicht. Aber manchmal gibt es halt eher Anfragen, wo wir sagen, ja, okay, das ist vielleicht, ist besser, wenn wir das nicht machen. Okay, aber muss besser, die Integrität zu bewahren bei manchen Sachen. Aber das, also auch als langfristige Strategie ist das, glaube ich, besser, wenn man dann so eine Aura hat, dass die Leute wissen, okay, das machen nicht alles.
Aber ist ja auch einfach, muss erstmal Eier haben, ne? Also da bietet dir jemand so eine halbe Million, sag ich jetzt mal, und also in München kriegt man da ja auch zumindest schon eine kleine Wohnung für oder sowas.
ja.
Und du sagst, du müsstest eigentlich nur ein Video machen und das hochladen und hättest ja de facto jetzt keine besonderen zusätzlichen Kosten und sagst aber, nö, passt nicht zu uns, ciao. Das ist schon geil, ne?
Ich finde es gar nicht so schwierig, weil ich glaube, es ist tatsächlich, also zumindest in unserem Business jetzt, was wir machen, auch als Wissenschaftskommunikatoren und so weiter, einfach, dass wir leben von unserer Glaubwürdigkeit und wir leben davon, von dem Vertrauen unserer Zuschauer. Und ich glaube, dass es da also schon mehrere Möglichkeiten gegeben hätte, so mehr Geld schnell zu machen. Und ich glaube, dass es langfristig einfach ein schlechterer Deal gewesen wäre, weil wir hatten wir darüber gesprochen, dass wir viel Crowdfunding machen und viele Leute unsere Sachen kaufen, weil sie uns unterstützen wollen, uns gut finden. Und ich weiß nicht, ob das dann nicht quasi später auch diese Sachen angeschnitten hätte. Und Ja, also deswegen, wir hören da bei solchen, bei Angeboten, wenn wir uns auch nicht sicher sind, was wir auch manchmal nicht sind, dann sprechen wir einfach, gucken, fragen uns halt selber, hey, was sagt denn der Bauch? Und wenn der Bauch Nein sagt, das ist eigentlich immer, das ist eigentlich das Zeichen, dass wir es nicht machen sollen.
Wer hier häufiger Geschäftsreisen macht, machen muss und zum Beispiel auch Hotels selber von unterwegs buchen können möchte, größtmögliche Flexibilität schätzt und gerne seine Dinge digital regelt, na, wer könnte da nicht gemeint sein? Der sollte unseren neuen Partner, unseren neuen Family-Partner HRS kennenlernen. Ich freue mich natürlich immer über neue sogenannte Family-Partner bei uns hier im OMR-Universum. Es gibt eine Menge Verbundenheit und Austausch und man kann zum Beispiel ganz konkret HRS erleben. Am 7. und 8. Mai rund um unser Festival gibt es eine eigene Buchungsseite für Unterkünfte von HRS. hrs.de/omr. Dort findet ihr Unterkünfte natürlich in Hamburg, aber auch zusätzlich solche, die im Umland sind und von denen aus man sehr schnell mit Regionalzügen oder dem Auto doch in der Messe Hamburg sein könnte. Häufig sind dort die Preise nochmal viel angenehmer als bei den großen Stadthotels während des Festivals. Übrigens, unabhängig davon, wo ihr schlaft, solange ihr über HRS bucht, kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die aus den Buchungen und Übernachtungen im Rahmen des Festivals entstehen. Also, was die Zimmer betrifft, first come, first serve, hrs.de/omr.
Zurück zum Podcast. Oder was stört dich jetzt? Corona wird euch wahrscheinlich geholfen haben, weil sehr viel mehr Menschen noch geguckt haben.
Also auf der Merchandise-Seite hat es uns natürlich massiv geschadet, was natürlich nicht so geil war. Einfach weil die Logistikzentren geschlossen hatten. Also in den USA zum Beispiel, unser Partner ist in Montana und da gab es dann eine Stay-at-Home-Order und da haben wir natürlich auch gesagt, ja, Logo, klar sind jetzt die Warenhäuser zu. Also wir haben jetzt schon, als während der Lockdown am härtesten war, war der Shop halt, ist der ziemlich eingebrochen, ist jetzt wieder da, relativ wieder da, wo er vor der Krise war. Mhm. Aber das war dann für uns auch als Digitalunternehmen sozusagen auch echt irgendwie eine spannende Erfahrung, so zu sehen, ah, interessant. So in der echten Welt müssen halt Boxen verschifft werden.
Ja. Sagst du als E-Commerce-Anbieter.
Ja, genau. Ja, weißt du, aber ja, keine Ahnung, wir haben das jetzt so lange gemacht, dass das Merch auch so groß geworden ist für uns, ist jetzt auch erst in den letzten 2 Jahren passiert, ehrlich gesagt. Also das war so ein echt ein langsamer Prozess. Das war auch nie so gedacht, dass das mal so unser Hauptding wird. Das ist halt wirklich so passiert und während wir halt gemerkt haben, boah, das macht halt, genau wie die Videos halt entstanden sind, einfach so aus diesem Bauchgefühl-Ding heraus, boah, das macht so viel Spaß. Und das ist schön, das fühlt sich gut an.
Wie ist denn die Wertschöpfungskette genau? Also ich meine, du hast gerade, in Montana ist das Warenhaus, aber jetzt sehe ich da gerade so eine Stoffente von euch. Wo wird denn die produzieren?
Die Enten machen wir tatsächlich in China. So gut wie alles andere produzieren wir, oh Gott, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, so gut wie alles andere und auch sonst auch alle Kleidung produzieren wir entweder in Portugal oder in den USA. Also und Polen, Entschuldigung. Polen, Portugal, USA. Ich glaube, das sind so die 3 Länder, wo wir die meisten Sachen produzieren, weil wir auch gerne so, also das ist auch die Idee war, dass wir die Produktion enger überwachen können, dass wir da halt die Qualität besser kontrollieren können. Weil wir wollen halt nicht so, das ist jetzt kein Front sein, sogar nicht so typisches YouTube-Merch machen, sondern wirklich schöne Sachen, wo wir hinter der Qualität stehen können.
Aber das heißt, du bist dann manchmal selber da vor Ort, wo das produziert wird, oder guckst du dir einfach, werden dir dann einfach die sozusagen die Prototypen zugeschickt, du guckst dir die an und sagst, okay, das ist cool und das ist nicht, und dann, wenn du es dann freigibst, wird es dann einfach in Masse verschickt, ist ja.
Sozusagen, also das will ich jetzt nicht mich zu sehr loben, weil das macht dann nicht ich, sondern das machen Leute aus meinem Team, die das viel besser können als ich. Ich meine, ich gebe natürlich Sachen frei und so, aber ja schon, also wir kennen auf jeden Fall unsere Produzenten.
Okay. Okay. Und ist, sagen wir mal jetzt, weil ich das gerade an anderer Stelle immer mal wieder mit auch Freunden, kommt demnächst einmal in den Podcast sicherlich in Diskussion zu, ist für euch Shopify auf sich der richtige Partner oder werdet ihr irgendwann größer, zu groß vielleicht und braucht irgendwie noch ein viel größeres Shop-Software oder so?
Also ich meine, also auf absehbare Zeit, denke ich, ist Shopify auf jeden Fall der perfekte Partner. Ich habe, also das sehe ich aktuell noch nicht das Problem. Also obwohl wir jetzt schon viele Produkte verschicken. Nö, also ich kann, aktuell großer Shopify-Fan, ehrlich gesagt. Also.
Und wo ist, was ist euer Kern Wachstumsfeld? Also, jetzt hast du so viele verschiedene Umsätze gerade erzählt. Ja. Das ist ja so ein bisschen auch das Problem, wenn man so viele Umsätze hat, dann weiß man gar nicht, um welchen man sich kümmern soll und wo man am meisten dann arbeiten soll, an welcher Umsatzquelle wollt ihr in Zukunft am meisten arbeiten?
Also das letzte Jahr haben wir den Fokus echt auf das Merch gelegt und da dann den Umsatz auch wirklich schon echt deutlich gesteigert, und das ist so, da erwischst du mich jetzt so ein bisschen, weil ich das noch so ein bisschen mir neu überlegen wollte, jetzt mit den Erfahrungen von Corona. Aber also Merchandise ist auf jeden Fall ein Ding, wo wir sehr viel Aufmerksamkeit reinstecken gerade. Wir fangen jetzt gerade ein paar neue Sachen an, aber ja doch, ich sag mal, wenn ich jetzt eine offizielle Antwort geben muss, dann würde ich sagen, nee, auf jeden Fall Merchandise und das halt quasi promoted durch unseren Content.
Aber sag mal, alles steht und fällt natürlich am Ende mit der Reichweite und der Größe des Kanals. Jetzt habt ihr das irgendwie super gemanagt. Kannst du so ein bisschen was über Audience Building erzählen? Oder war das für dich, also am Anfang war es für dich nie ein Thema, einfach nur super Inhalte gemacht und das ist dann von alleine gelaufen. Jetzt habt ihr natürlich auch sonst schon Subscriber, die das ja dann automatisch gepusht bekommen. Insofern habt ihr eine eingebaute Reichweitengarantie sozusagen. Aber tust du noch was anderes aktiv, um irgendwie Reichweite zu machen? Also ich weiß, es gibt ein paar Medienkooperationen noch neben Funk, aber nur wenige. Beschreib mal so ein bisschen da die Welt.
Die ehrliche Antwort ist, dass wir also nicht wirklich was bewusst machen und auch noch nie gemacht haben.
Also auch klar, keine Anzeige, kauft nirgendwo Anzeigen?
Nee, noch nie. Mhm. Ich will es nicht sagen, es kann sein, also ich hoffe, dass wir jetzt dann irgendwann mal damit anfangen für gewisse Sachen, also die Idee ist natürlich auch, irgendwann so unseren Shop über unsere Kernzuschauerschaft hinaus zu erweitern. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das war gerade die ersten Jahre und dann hat sich so ein bisschen fortgesetzt. Die Idee von kurz gesagt ist schon so ein bisschen, nicht so ein bisschen, also die Kernidee ist schon, wir machen halt Sachen so gut wie wir können, relativ kompromisslos und dann stellen wir das ins Internet und gucken, was passiert. Ich habe nicht damit, also es war nicht so richtig absehbar, zu was das mal wächst irgendwie, aber.
Aber du bist nicht unterwegs und machst irgendwelche, überlegst dir aktiv, wo kriege ich noch neue Nutzer her und Zuschauer und machst irgendwelche Kollaborationen, das alles eher nicht.
Wir machen schon ab und zu Kollaborationen mit anderen YouTubern oder wieder auch mit anderen Leuten im Internet, aber es sind meistens dann Freunde, wo wir dann einfach so zusammen sagen, hey, wir haben Bock auf so ein Projekt oder so. Unser Wachstum ist tatsächlich ziemlich organisch und ich meine, ich würde es lügen, wenn wir gar nicht gucken, was läuft gut und was schlecht. Aber das ist eigentlich nie der ausschlaggebende Punkt, wenn wir entscheiden, was wir machen wollen. Also es ist wirklich immer so eine, worauf haben wir Bock, was finden wir gerade gut, was finden wir wichtig. Und dann fangen wir mit Projekten an und machen die halt so gut wir können.
Aber so guckst du guckst du schon an, wie ist die Watchtime von so einem Video und solche ganzen Fragen. Das ist ja für die Reichweitenentwicklung sehr entscheidend, ne? Also wie gut findet der YouTube-Algorithmus am Ende euer Video? Das hängt ja, glaube ich, auch mit Watchtime und solchen Sachen sehr eng zusammen. Also das in den Metriken bist du zumindest schon drin.
Ja, ich kenne die auch und das wäre sozusagen bei der Größe, die wir jetzt haben und bei all den Leuten, wäre das ja auch verantwortungslos, wenn ich gar keinen Plan hätte, wie das einfach aussieht. Und natürlich gibt es, also ich meine, schau mal her, ein Video über schwarze Löcher läuft immer gut. Ich wüsste jetzt schon, wie wir das noch ein bisschen optimieren können. Also wir könnten mehr, das sage ich jetzt so, während wir eine neue schwarze Loch-Serie planen, aber um es rein zu optimieren auf View-Zahlen, wäre es halt jetzt gut, sehr viele Videos über Atombomben zu machen, sehr viele Videos über schwarze Löcher, sehr viele Videos über Aliens. Also wir wissen da schon, was besser läuft. Also manchmal machen wir auch Themen, wo wir einfach vorher wissen, okay, das wird nicht groß.
Aber man kann ja auch so mit so Tools gucken, also wonach wird geschaut und vor allen Dingen auch gesucht, ne? So, so Vorschläge, dass man halt sieht, okay, die Menschen suchen halt nach Atombomben und dann mache ich halt, befriedige ich halt das Bedürfnis, weil hier mein Kumpel Christoph Bursig, der sagt immer irgendwie, am Ende ist YouTube eine Suchmaschine und du musst einfach nur gucken, wonach gesucht wird und dazu dann Content machen, das ist viel einfacher, als irgendwie das machen, was du cool findest und das irgendwie hochladen, dann feststellen, das gibt kaum Leute, die das haben wollen. Deswegen guck doch einfach nach, was gesucht wird und das sind teilweise irgendwie sehr abseitige, überraschende Sachen und dann musst du die halt sozusagen einbeziehen in das, was du dann irgendwie gerne machen möchtest und dann hast du zumindest eine höhere Chance auf Suchvolumen, als wenn du komplett das machst, was du für richtig hältst und gar nicht prüfst, ob es danach irgendwie gesucht wird.
Ja, weißt du was, das sollte ich mal machen. Also das wäre vielleicht eine gute Strategie. Ja, oder ist ja eine gute Strategie. Nee, machen wir tatsächlich gar nicht so.
Nur so ein bisschen als Erfahrung, dass du weißt, Atombomben gehen immer und deswegen weißt du genau, mache ich mal wieder ab und zu.
Ja, einmal. Also einmal pro Jahr kommt eine Atombombenfolge, aber
so wie am Spiegel das Zweite Weltkrieg-Cover. Ab und zu kommt das mal.
Oh Gott, ja, ab und zu kommt das mal. Das ist immer, macht immer Spaß und ist immer schön. Also gut, das ich weiß nicht. Ich will, also das ist natürlich jetzt gerade bei dir im Podcast, ist natürlich toll, wenn ich da jetzt große Geheimnisse auspacken könnte. Ja. Oder so Strategien dazu, aber da muss ich wirklich sagen, wenn man sagt Marketingstrategie, was machen wir da? Weil, also machen wir sowas nicht. Aber die prinzipielle Idee ist eher eine andere. Und zwar, das ist so, wie finden wir Superfans? Also wir haben halt diesen Qualitätsfokus und diesen Fokus auf, was halt wir gut finden und was uns gut gefällt, was uns so aufrichtig gut gefällt, was ist so das Zeug, was wir selbst im Internet sehen wollen und was entspricht da unserem Geschmack. Und wir machen das so gut wir können, um sozusagen die Marketingstrategie in Gänsefüßchen dahinter ist halt, wie begeistern wir Leute auch so richtig, dass die so richtige Fans werden. Also, dass die einfach sagen, boah, geil, jedes Mal, wenn so ein Video rauskommt, ich lasse alles fallen und gehe mir das sofort angucken, weil ich diese Videos so geil finde. Also, das ist im Grunde unsere Marketingstrategie, wenn man so möchte. Also, das ist so ein bisschen passiert natürlich auch. Aber ja, also wir machen so ein bisschen unseren Content relativ kompromisslos und schauen halt dann, welche Gruppe an Leuten findet das halt richtig geil so. Und ja, das irgendwie erwischt genug Leute. Und man muss natürlich auch sagen, als YouTube-Creator verlierst ja auch jeden Tag Fans. Also du musst permanent dazu gewinnen.
Aber ich meine, es ist ja auch eine total faire Strategie zu sagen, ich glaube, so Casinos, die denken ja so ähnlich. Also die denken ja auch, was helfen mir jetzt irgendwelche Leute, die reinkommen und irgendwie eh nur ein bisschen gucken. Die gehen halt so auf Whales. Also ne, wie kriege ich halt die superreichen Leute ins Casino und fliegen die ein und machen für die irgendwelche Hotelsuiten klar, damit die dann irgendwie möglichst viel spielen. Weil die sind wichtig für das Geschäftsmodell, der ganze Rest ist einfach nur Beiwerk. Und bei euch ist es ja dann am Ende auch so, wenn Patreon so wichtig ist, dass du sagst, okay, ich brauche eigentlich nur Leute, die entweder was bei Patreon spenden oder ein Abo abschließen oder halt irgendwie meinen Merch kaufen. Der ganze Rest, der irgendwie ein bisschen ab und zu mal reinguckt und Werbung kauft, der ist mir eigentlich ziemlich scheißegal. Das ist nett, aber brauche ich nicht. Das heißt, ihr habt sozusagen identifiziert, ihr geht nur auf Superfans. Und sag nochmal, jetzt mit gutem Content, das verstehe ich, dass man für Superfans dann halt guten Content braucht, der denen genau gefällt. Aber gibt es noch irgendwelche anderen Arten der Identifikation oder Ansprache oder so?
Naja, weiß nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Nee. Also wir haben jetzt tatsächlich jetzt nach 7 Jahren endlich ein Behind-the-Scenes-Video gemacht. Wir haben Social Media, wir haben vernünftig, also relativ großes Subreddit, glaube ich, mit, weiß nicht, 100.000
Subscribern. Bei Reddit.
Ja, wir sind bei Reddit, genau, dort sind wir unterwegs. Wir haben ab und zu mal ein AMA gemacht. Mhm. Aber sonst prinzipiell, nee, wir halten uns schon tatsächlich auch so ein bisschen zurück. Also es ist ja auch so, dass wir keine Gesichter auf dem Kanal haben und dass wir uns selbst relativ zurücknehmen. Weil wir halt sagen, ja, nee, der Kanal soll durch den Content leben und nicht durch uns. Das ist wahrscheinlich, also das ist auf jeden Fall, wo ich mir denke, das hätten wir, da gehen wir jetzt langsam so ein bisschen mehr raus und wo ich schon merke, dass je mehr wir, wenn wir uns so ein bisschen persönlicher öffnen, dass das auch gut ankommt und die Leute das auch zum Teil möchten.
Ist Reddit die zweitwichtigste Plattform für euch, also nach YouTube? Oder ist irgendwas mit Instagram und so?
Die Frage ist halt, was ist wichtig? Gell? Also ich meine, wie würdest du denn wichtig definieren in dem Kontext?
Erstmal, wo euch jetzt auch Menschen erreichen. Wo erreicht ihr mehr Menschen? Bei Reddit oder bei Instagram?
Oh Gott. Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
Okay, aber ihr seid bei Instagram also auch aktiv und macht da auch was. Also ihr
ja, wir haben einen Instagram-Account, wir haben einen Twitter-Account, machen Reddit und wir haben einen Facebook-Account und wir haben da auch überall, das sollte ich wissen. Auf jeden Fall irgendwie, also auf Twitter haben wir 250.000 Follower oder so. Und da posten wir auch Sachen und Updates. Aber sagen wir mal so, das Ding ist, wenn dein Hauptchannel YouTube ist, dann spielst du ein bisschen auf einem anderen Spielfeld. Weil was ich auf jeden Fall bei den Views immer sehe, oder als YouTuber, wir bekommen halt 80-90% unseres Inputs, unserer Views direkt von YouTube. Also bei einem durchschnittlichen Video ist die externen Views, keine Ahnung, unter 2% oder so. Also ab und zu, und das hat dann quasi nichts mit unseren Plattformen zu tun. Also zum Beispiel irgendwie jedes fünfte, sechste Video, das wir machen, wird im Video subverted. Ist dort Nummer, der kommt oder wird dort so abgebotet, dass es Nummer 1 ist. Jedes Mal, wenn das passiert, wissen wir, okay, das sind safe 300.000-400.000 Views, die wir dann von extern bekommen. Aber was die eigentlich machen oder warum die uns helfen, ist, dass sie dem YouTube-Algorithmus signalisieren, hey, das scheint ein ziemlich interessantes Video zu sein, zeig das mal mehr Leuten. Also im Endeffekt läuft es wirklich darauf hinaus, dass das YouTube ja den absoluten so überwältigenden Anteil macht, wo wir Leute erreichen, dass das andere Plattformen, die betreiben die und wir machen das auch, weil wir es auch gut finden und so, aber aus Marketing-Sicht ist wirklich so ist YouTube das absolut Wichtigste, vor allem anderen mit so einem Abstand, das ist ja, du merkst ja, ich denke da nicht so viel drüber nach, weil YouTube alles andere für uns zumindest so krass schlägt.
Und dann sag doch mal vielleicht zum Abschluss ein bisschen, du hast ja auch gerade schon angedeutet, ich bin ja irgendwie so davon überzeugt, dass man eine Medienmarke sehr stark halt auch pushen kann, wenn man da selber dein Gesicht gibt und das sieht man ja auch in vielen Beispielen. Gleichzeitig war es bei euch auch mal spannend, dass es irgendwie so mysteriös war, wer macht das eigentlich? Und ich weiß nicht, irgendwann haben wir uns mal kennengelernt vor ein paar Jahren, da war ich ganz überrascht, dass du das machst und das war einfach so, man hatte gar kein Gefühl dafür, wer das eigentlich ist und war auch damals, glaube ich, gar nicht leicht, an euch ranzukommen. Ich hatte dir mal eine Mail geschrieben, also vor Jahren schon, ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, irgendwie komischer Typ, meldet sich irgendwie nicht. Und aber jetzt bist du so ein bisschen wahrscheinlich am Überlegen, wie stark gehst du in die Offensive und zeigst dein Gesicht und so? Oder ist es für dich vorstellbar, generell das Volumen da zu erhöhen?
Ja, das passiert ja auch schon so langsam. Also ich meine, also voll. Also damals war das halt auch so, und ich weiß noch, es hat ein paar Anläufe gebraucht, bis wir uns irgendwann mal gesehen haben, weil ich damals auch einfach ganz einfach auch nicht reagiert, also auch nicht
zurückhaltend, sagen wir es positiv. Ich fand es ja irgendwie sympathisch. Du machst was Geiles und bist dann irgendwie trotzdem extrem zurückhaltend und das ist ja auch das, was einen irgendwie, finde ich, auszeichnend und spannend macht, dass man nicht jetzt sofort, ist bei dir auch nicht nötig gewesen. Du bist jetzt ja kein Musiker. Insofern fand ich das immer cool. Also kann auch verstehen, wenn du sagst, ich mach das weiter so. Also ab und zu mache ich mal einen Podcast, aber da sieht man mich auch nicht. Aber dass ich jetzt so richtig als Medienfigur auftrete, das will ich eigentlich nicht.
Naja, also es wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich glaube, ich kann. Oh Gott, darf ich das spoilern?
Ja, was kommt? Ein Film?
Ich schreibe gerade ein Buch.
Ah.
Also zumindest da wird es dann mit mir persönlich ein bisschen mehr vor die Kamera gehen. Oder da muss ich auf jeden Fall, oder werde ich dann ein bisschen mehr machen. Ich mache inzwischen jetzt mehr öffentliche Sachen. Das wird schon Stück für Stück mehr so Vortragssachen. Jetzt das wie heute hier und.
Ja, ist ja
auch gut. Aber nicht nur ich, also auch jetzt im letzten anderthalb Jahren haben echt immer mehr Leute aus dem Team, sind zum Beispiel auf Animationskonferenzen gegangen, haben dort Vorträge gehalten oder waren halt auf verschiedenen Konferenzen, haben dort einfach ein bisschen Einblicke gegeben. Das ist einfach der Hintergrund. Denn damals war es einfach so, dass wir wirklich legit gesagt haben, boah, nee, es geht nicht um uns, es geht um die Arbeit, es geht um den Content und das ganze Ding. Also es war wirklich eine bewusste Entscheidung, nicht wirklich offen zu sein nach außen. Und jetzt in den letzten ein, zwei Jahren hat sich das so ein bisschen aufgeweicht. Wir werden als Menschen definitiv nicht auf den Kanal gehen, weil der Kanal ist da so ein bisschen, das ist so eine heilige Grenze, die ich echt nicht brechen möchte. Aber ja, also mein Team und auch ich sind da jetzt auf jeden Fall offener geworden und machen da jetzt auch mehr Zeug. Und aber das ist mehr, keine Ahnung, das ist auch mehr Austausch und auch mehr, keine Ahnung, ab und zu mal Infos geben oder Leute kennenlernen. Und einfach, ja, ist einfach auch schön, macht Spaß.
Ja, absolut, absolut.
Also, keine Ahnung. Finde ich ja bei dir auch immer so spannend. Also einfach, keine Ahnung, durch ja, also einfach den Austausch, den du hast und ja.
Aber bei mir ist
super
ja
faszinierend.
Ein anderer Job, ne? Ich meine, ich muss ja, also ich mache es auch gerne mittlerweile und will mich da jetzt auch gar nicht zu bescheiden geben. Ich finde das ja auch schön, wenn man da irgendwie Leute treffen kann und irgendwie, ich bin aber auch nicht der natural born Instagrammer, das auf keinen Fall, aber naja, also so versucht jeder da mit seinen seine Beziehung mit seinem Medium sozusagen auszubalancieren. Aber okay, also einfach am Ende ein geiles Produkt. Gibt es irgendwie andere Kanäle, die du dir anschaust, die eigentlich so, wo man sagen würde, Wettbewerb oder ähnlich sind oder so? Also jetzt international wahrscheinlich aus Deutschland, nehme ich mal an, gibt es nicht so viele, aber auf die du achtest oder die so ein bisschen eure, so funktionieren wie eure?
Also Wettbewerber würde ich gar nicht sagen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir als YouTuber, auch andere YouTuber, dass YouTuber untereinander im Wettbewerb stehen. Die Plattform ist so groß inzwischen. Boah, das jetzt erwischt mich wieder unvorbereitet, dass ich mir was überlegen sollen. Also ich meine, in Deutschland kann man natürlich auf jeden Fall super hart MyLab empfehlen.
MyLab, das wird geschrieben mit
MyLab, also jeder Monat Mai. Wahrscheinlich die beste Wissenschaftskommunikatorin in Deutschland. Macht großartige Videos. Ja, und ich meine auf Englisch, oh Gott, es gibt so viel.
Okay,
bin
aber das,
ich blockiert
das
von der
was,
Auswahl.
Das, okay, aber das ist, okay, MyLab sagst du deswegen, weil die Dame ist jetzt in letzter Zeit auch viel in der Presse gewesen, macht natürlich auch sozusagen Bildungs-YouTube sozusagen, ne? Oder Wissens-YouTube.
Ja, voll, ja,
ne?
Ja.
Genau, okay.
Wir sehen uns ja eigentlich, ja, jetzt habe ich auch viel über die Company geredet und diesen ganzen Kram, aber wir sehen uns ja eigentlich auch in der Kategorie sozusagen. Also im Endeffekt wollen wir halt Wissenschaftssachen spannend erklären und sehen uns so Teil dieser so Sort of Wissenschaftsszene.
Gibt es eigentlich, ich meine, du hast jetzt gerade erzählt, dass ihr mit Funk was macht, also mit ARD, ZDF. Gibt es noch andere so erste Berührungspunkte mit diesen großen Videoplattformen, also jetzt mit einem Netflix oder mit irgendwie Join? Ich meine, die sehen ja auch eure Reichweiten und könnten sich auch überlegen, bei euch längere Sachen in Auftrag zu geben oder sowas in der Art. Ist das schon mal passiert?
Ja, ich weiß nicht, wie ich darüber sprechen kann, aber die, also wir sind da auf jeden Fall schon interessiert an sowas, auch speziell, keine Ahnung, oder hatten da auch schon Gespräche in der Art. Es scheitert einfach so ein bisschen daran, dass wir noch keine Zeit gehabt haben, wirklich was zu produzieren, weil durch unsere Arbeitsweise sind wir halt immer massiv ausgebucht und es gibt Pläne, gibt es auf jeden Fall, Konzepte haben wir auch und wir fangen auch so, im Hintergrund arbeiten wir auch an ein paar so Sachen, ein paar Konzepten oder Piloten.
Also für einen längeren Film ist da?
Vielleicht nicht einen längeren Film, aber nur aus einer Serie. Sowas wie 10, 20 Minuten Episoden würde ich super gerne mal machen. Oder sowas wie, keine Ahnung, da gibt es so tolle Sachen, die man machen könnte. Zum Beispiel, kennst du Es war einmal das Leben?
Ja.
Also sowas zum Beispiel würde ich gerne machen. Also so das nächste ist einmal das Leben für die nächste Generation sozusagen. Also so eine coole Serie, die irgendwas Wissenschaftliches.
Die lief aber damals. Wo lief die denn damals? Die lief irgendwie.
Die lief im Fernsehen.
Das war aber welchem Sender?
Französische Produktion. Oh, das weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich dann auch öffentlich-rechtliche.
Ja. Okay. Und kennst du diese neue Plattform Quibi?
Ich habe davon gehört. Im Kontext, dass irgendwie die Leute, dass die Creator relativ viel Geld bezahlt haben, um zu denen zu wechseln.
Ja, vor allem so Kurzfilme, ne? Also die sind, glaube ich, auch auf irgendwie 7 oder 8 Minuten oder so aus, was ja ganz gut zu euch passen würde.
Ah, okay. Also so der, also hat uns noch niemand angesprochen, von denen zumindest. Mein prinzipieller Gedanke bei so Plattformsachen ist, dass sich Creator echt ihre Plattformen super gut überlegen müssen. Also das ist so. Klar, ich meine, wir haben uns natürlich jetzt voll auf YouTube versteift. Was ist versteift? Ich glaube, es ist ein bisschen eine Illusion, dass wenn du irgendwo hingehst, dass deine Zuschauer dir folgen. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Es gab ja schon über die Jahre immer wieder Versuche, andere Plattformen zu bauen und dann Creator abzuwerben oder ich habe vergessen, wie die Plattform hieß, das ist jetzt bestimmt schon 5 Jahre her, auch irgendein Adventure gefundetes Ding. Aus San Francisco, das hat tatsächlich vielen YouTube-Creatern also einen fünfstelligen Betrag gezahlt, wenn die ihr Video immer 2 Wochen vorher auf deren Plattform hochgeladen haben, vor YouTube, und das auch ihren Fans deutlich kommuniziert haben. Und das haben die so lange gemacht, bis die Geld alle waren. Okay. Und dann gab es die nicht mehr. Und die haben auch, mit denen haben wir damals auch gesprochen, und die haben uns auch, also für damalige Verhältnisse, echt wahnsinnig viel Geld geboten. Und das haben auch Freunde und Kollegen von uns gemacht. Und das hat aber einfach nicht funktioniert. Also dieses so Leute so rüberziehen, glaube ich, klappt einfach nicht. Es ist sehr schwierig. Ich glaube, du brauchst schon für jede Plattform, musst du so deine Stimme haben irgendwie. Und unsere Sachen zum Beispiel, also wir schneiden jetzt auch nicht zusammen für Facebook oder sowas. Das sollten wir vielleicht mal machen. Aber so die Videos, so wie sie gebaut sind, sind schon auch so ein bisschen so, dass die in der Art funktionieren, wie man sie auf YouTube aufspielt. Genau. Und ja, aber also wie gesagt, keine Ahnung, falls Quibi vorbei, also mit sprechen möchte, sind natürlich immer offen, aber.
Ich habe gerade gesehen, ich gucke mir gerade MyLab an, weil ich es auch viel drüber gelesen habe und es natürlich auch spannend finde. Ihr macht auch Kollaboration mit denen, ne?
Ja, wir haben mit der, letztes Jahr haben wir mit ihr zusammen ein Video gemacht, und es war auch also super, hatte super Feedback, tolle Faninteraktion auf beiden Seiten. Also ja, schon.
Ist es nur eine Dame, die es alleine macht, oder machen das mehrere? Ich habe den Artikel gelesen, ich habe das aber nie. Also sie heißt ja Mai T, glaube ich, ne? Also mit Vornamen.
Ja, genau. Sie hat, ich glaube, da will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, sie hat 1 oder 2 Leute noch im Hintergrund, okay, die ihr helfen, das zu produzieren. Aber ich glaube, also es ist relativ sehr, sehr kleines Team und noch sehr, sehr, ja, okay, aber ja, wahnsinnig gut.
Ja, absolut. Also ist mir jetzt auch häufig untergekommen, und alle sagen auch, das ist echt super. Naja, ey, Philipp, was eine Geschichte. Es ist einfach so geil, dass ihr das macht und damit so erfolgreich seid und das so clever auch mischt, also den Content, aber gleichzeitig hört man ja auch raus, hast du echt ein gutes Verständnis, glaube ich, mittlerweile, wie man das monetarisieren kann, und dass man dann nicht alleine da irgendwie auf dem Content hängen bleibt oder am Ende irgendwann halt nicht mehr liefern kann, weil man einfach kein Geld verdient, sondern es klingt auch nach einem profitablen Modell. Also wenn mit ein paar Millionen Euro Umsatz im Jahr und 35 Leuten, habe ich die gute Hoffnung, da kann man was übrig behalten.
Ja, also schau mal, also das Ding ist halt, also der ja voll. Also ich meine, der Kern von dem, was wir machen, ist natürlich schon eben die Qualität und die Leidenschaft für die Sachen. Aber ich meine, gerade da die ersten beiden Jahre so hart waren, und da überhaupt kein Geld rumgekommen ist, ist das jetzt schon, also auch verankert. Ich meine, man muss halt Geld verdienen, damit es funktioniert.
Ja, 100%. Also ich meine, wir schämen uns da nicht, ist ja unser Thema.
Nee, ja, same.
Aber ich weiß, dass natürlich in anderen Kreisen, dass auch irgendwie, ich habe ja auch irgendwie vor kurzem einen Podcast gemacht mit Finn Kliman, Jan Delay, die dann auch, ne, die größten Kommerzverweigerer am Ende irgendwo sind. Aber auch die sehen das natürlich, und man redet drüber und so, und ich finde es total okay, dass jetzt der eine kritischer sieht, aber ich meine, ihr müsst es machen, anders geht's ja nicht.
Ich denke, das ist so eine Art Schieberregel, den du so einstellen musst. Und jeder muss den für sich so einstellen. Wo sitzt der bei dir gut? Und auch gerade, das ist bei uns natürlich jetzt auch nicht unkritisch, weil wir halt Wissenschaftscontent machen und weil wir ja tatsächlich schon die Meinung von, wenn es blöd läuft, Millionen Menschen beeinflussen. Und das, also keine Ahnung, da haben wir natürlich als Wissenscreator natürlich nochmal ein bisschen schwerer, oder müssen da nochmal ein bisschen sensibler gucken, wie wir monetarisieren, finde ich. Aber am Ende musst du monetarisieren. Und ich finde das auch, also da, mein Gott, ja, da habe ich mir auch lange schwer getan, muss ich auch zugeben. Inzwischen ist da der Groschen auch gefallen. Ja, ich glaube, wie wir es jetzt machen, kann ich sehr gut schlafen.
Ja, solltest du. Also Glückwunsch zu der Story, zu der Diversifizierung, einfach zu den Inhalten natürlich. Wir verfolgen das jetzt einfach mal weiter. Sind wir eh schon seit ein paar Jahren dran, und ich hoffe, wir sehen dich. Es war ja auch geplant, dass wir dich gesehen hätten. Sozusagen live im Mai beim Festival.
So schade, dass es nicht geklappt hat.
Genau, aber vielleicht sehen wir dich dann live in 2021 bei uns auf einer Bühne. Ja, einfach cool, dass wir sozusagen als Deutschland über euch in der ersten Liga der wissenschaftlichen Erklärvideos mitspielen. Ja? Du packst es auf die Karte sozusagen. Also.
Ja, dann ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, ja.
Okay. Bis nächstes Jahr.
Philipp, mach's gut. Schöne Grüße nach München.
Grüße nach Hamburg. Tschüss, Philipp.
Ciao, ciao. Neuer Partner bei uns, i22, eine Digitalagentur, die darauf spezialisiert ist, größere Firmen in ihrem Digitalgeschäft schneller zu machen. Vom Handling großer Websites bis hin zur Entwicklung ganz neuer Apps sorgen die Kolleginnen und Kollegen von i22 für Geschwindigkeit und Verbesserung über die gesamte Customer Journey hinweg. Um das nochmal greifbarer zu machen. Die helfen seit Einführung des iPhones der Deutschen Telekom dabei, noch am selben Abend, wo die neuen iPhones jeweils eingeführt werden in Cupertino, am nächsten Morgen versandfertig zu sein. Also Produktkommunikation, Bestellstrecken, Infrastruktur, all das machen die für die Deutsche Telekom, damit dort die iPhones pünktlich am nächsten Morgen rausgehen können. Und i22 ist präsent beim OMR-Festival am 7. und 8. Mai mit Masterclass und eigenem Stand. Und es geht jeweils darum zu zeigen, wie KI Websites besser macht. Wer also mehr wissen möchte über i22 und vor allen Dingen auch, wer ein kostenloses OMR-Ticket benötigt, schaut nach unter i22.de/OMR. Dort verlosen sie nämlich kostenlose Tickets für unser Festival. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.